Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Röne Malgo zu Ihnen zum Thema: Was bedeutet die Glückseligkeit der Friedenstifter? Es ist dies der 9. Teil seiner Serie zu den Seligpreisungen aus Matthäus Kapitel 5. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Samuel Ziegler. Weiter hören wir noch das Lied »Selig sind die Friedenstifter«, gesungen von der Gemeinde mit Unterstützung von Tara Thoma, Romina Zehnder, Nathalie Hurter und Howard Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 1 bis Vers 11. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann, sie zu lehren. Er sagte, wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen, sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört.
Zeichen einer Frieden aus Ernst. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir, dass du Frieden bist, Herr. Ich danke dir, dass du freundlich bist und dass wir immer auch zu dir kommen dürfen, Herr, dass du uns nicht verstößt oder abweist. Danke dir für dein Erbarmen und ich bitte dich, dass du auch jetzt segnest, diese Momente der Gemeinschaft unter deinem Wort, dass es zu unseren Herzen reden kann, so wie du es möchtest, Herr. Erleuchte auch die Augen unseren Herzen durch deinen Geist, Herr, dass wir dich erkennen und im Leben mit dir auch ja, weitergehen dürfen, so wie du es möchtest. Ich danke dir. Amen. Ja, also heute kommen wir schon zur vorletzten Seligpreisung, die Glückseligkeit der Friedensstifter oder Friedfertigen, wie sie zum Beispiel Schlachter übersetzt, Geschlechter mit ein, Söhne und Töchter. Also er redet hier nicht nur zu Männern. Also alle, die Friedensstifter sind, werden Kinder Gottes genannt. Aber was ist damit gemeint? Das wollen wir heute Morgen untersuchen. Ja, die sechste Seligpreisung, die wir vor zwei Wochen betrachtet haben, darin ging es ja darum, dass Jesus diejenigen, die rein sind im Herzen, für selig erklärt, weil sie Gott schauen werden oder glückselig sind sie deswegen. Und dieses Schauen bedeutet, wie wir gesehen haben, dass es nicht irgendein unbeteiligtes Sehen ist, sondern dass es darum geht, Anteil an der göttlichen Natur zu gewinnen, wie es Petrus ausdrückt. Das heißt, je mehr die Heiligkeit Gottes unser Leben regiert, desto mehr erkennen wir in unserem Herzen auch, wer Gott ist. Und das stärkt und erfüllt uns, auch wenn die Stürme toben. Ja, und darauf aufbauend, auf das reine Herz aufbauend, hätte ja unser Herr Jesus zum Beispiel doch auch sagen können, glückselig, die nach der Heiligkeit trachten, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Das wäre ja genauso wahr gewesen. Und doch spricht hier interessanterweise unser Herr Jesus ausdrücklich von allem, was er sagen könnte, ausdrücklich den Friedenstiftern oder den Friedfertigen zu, dass sie Kinder Gottes genannt werden. Und wenn ich das mal so sagen darf, das ist auch wichtig in einem Leben oder für ein Leben, das für Gott eifert. Denn in einem solchen Leben kann durchaus die Gefahr bestehen, dass das hohe Gut des Friedens unterschätzt wird. Ist man so voller Feuer und Eifer, dass vielleicht gerade der Frieden auf der Strecke bleibt. Und wir können tatsächlich viel auf Heiligkeit pochen, aber wenn bei dieser Heiligkeit der Friede fehlt, eine Bereitschaft zum Frieden, dann ist, wenn ich das wohl so sagen darf, all unser Lärmen und Treiben nur Schall und Rauch. Wir erweisen uns dann nicht als Kinder Gottes in der Praxis. Und es ist auch interessant, wenn wir verschiedene Stellen in der Schrift anschauen, zum Beispiel, was befiehlt der Heilige Geist den Gläubigen in Hebräer 12, Vers 14. Das ist ein recht bekannter Vers. Hebräer 12, Vers 14. Trachtet nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wer hat mitgelesen? Ah, genau, das kommt zuerst. Jage den Frieden nach mit jedermann und dann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn oder keiner den Herrn sehen wird. Ja, mit Recht legen viele Bibellehrer den Schwerpunkt auf die Heiligkeit, denn sie ist es, die uns Gott ähnlich macht. Je heiliger wir sind, nicht scheinheiliger, sondern wirklich in unserem Wesen heiliger, desto mehr strahlen wir auch unseren Herrn aus. Aber, und das sehen wir jetzt in diesem Vers im Hebräerbrief zum Beispiel, aber Heiligung ohne Frieden ist und bleibt unwirksam. Das Schauen Gottes oder das Erkennen Gottes in unserem Herzen, es lässt sich nicht von unserem Trachten nach Frieden trennen. Und daher ruft uns zum Beispiel Paulus in Römer 12, Vers 18 zu. Römer 12, Vers 18 sagte, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Denn das Reich Gottes, sagt an anderer Stelle, ist nicht Essen und Trinken, sondern was? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo Friede ist, da ist auch unser Gott. Und die frohe Botschaft des christlichen Glaubens nennt Paulus ja auch, zum Beispiel, wenn er von der geistlichen Waffenrüstung spricht, er nennt es das Evangelium des Friedens. Denn was hat Gott getan oder was hat Christus getan? Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Das sagt Paulus in 2. Korinther 5. Und wie wird Jesus im Alten Bund angekündigt von Jesaja? Aus was wird er kommen? Wer ist er unter anderem? Der Friedefürst. Und unser Vater im Himmel wird gerade von Paulus immer wieder, und das war mir gar nicht so bewusst, bis ich das mal nachgeschlagen habe, er wird immer wieder der Gott des Friedens genannt. Also wenn Sie ein Bibelprogramm haben, dann geben Sie da mal ein Gott des Friedens. Da kommen dann einige Stellen in den neutestamentlichen Briefen. Immer wieder nennt Paulus unseren Herrn so Gott des Friedens. Und sein Friede oder der Friede Christi soll auch in unseren Herzen regieren, sagt Paulus. Denn dazu sind wir als Christen berufen. Wahre Kinder Gottes sind, um es mal so zu sagen, Friedensträger, Friedensboten. Ja, stimmt das wirklich auch in der Praxis? Frage ich mir selbst. Könnt ihr meine Frau fragen, ob das in der Praxis stimmt? Wir Menschen, wir sind nur Staub. Wie das Gras des Feldes, sagen die Psalmen, oder wie eine zarte Blume. Und weht der Wind darüber, so sind wir nicht mehr da. Und der Ort, wo wir mal standen, erinnert sich nicht mal mehr an uns, bildlich gesprochen. Doch wenn wir uns als Friedensstifter erweisen, sagt eigentlich unser Herr damit sinngemäß, dann können wir mehr sein als nur leicht verfliegender Staub, vergängliches Gras oder zerbrechliche Blumen. Wir können uns Kinder Gottes nennen. Und Kinder Gottes bleiben in Ewigkeit. Ja, aber warum jetzt? Warum spricht Jesus dies ausgerechnet den Friedfertigen zu? Hier gilt natürlich der Grundsatz, dass sich die Seligkeit nicht vom Herrn, der die Seligpreisungen gibt, trennen lässt. Aber das habe ich schon mehrfach erwähnt. Aber das nur noch einmal, ohne Jesus gibt es keine Glückseligkeit. Also es bringt nichts, wenn du einen Friedensnobelpreis hast, aber den Gott des Friedens ablehnst. Aber indem unser Herr Jesus die Friedensstifter besonders hervorhebt, macht er deutlich, was wahres Christsein und das wahre Leben des Himmels bedeutet. Es hängt untrennbar mit dem Frieden zusammen. Ja, warum? Und das liegt eben am Wesen unseres Gottes, mit dem wir Gläubigen in Gemeinschaft stehen sollten oder dürfen, um es mal positiv auszudrücken. Wie ist unser Gott? Wenn wir da zum Beispiel Jesaja lesen, dann merken wir, dass er ganz anders ist als wir Menschen. Und wenn wir Malachi lesen, Malachi sagt zum Beispiel oder lässt Gott sagen, dass er ein Gott ist, der sich nicht verändert. Er ist unveränderlich immer der Gleiche. Also unser Gott wird nicht hin und her geworfen wie wir von den Emotionen und von den Umständen. Er ist unveränderlich, unerschütterlich. Und nun haben ganz schlaue Theologen schon vor längerer Zeit da ein Wort gefunden, was man für Gott verwenden könnte. Er ist einfach. Das heißt nicht, er ist naiv, sondern einfach in seinem Wesen. Er besteht nicht aus verschiedenen Teilen und ist mal so und mal so, aus verschiedenen Charaktereigenschaften, die ihn ausmachen und sich gegenseitig ergänzen, sondern er ist. Ich bin. Also es ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, Sie verstehen gleich, warum ich darauf jetzt gerade herumreite. Nicht nur ein bisschen von ihm ist Liebe, sondern was ist er? Er ist Liebe. Er ist Heiligkeit. Er ist Herrlichkeit. Er ist Güte. Er ist Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist es ganz und gar. Und eben, er besteht nicht wie wir Menschen aus verschiedenen Bestandteilen und Eigenschaften, weil er kein Geschöpf ist, die sich gegenseitig ergänzen. Denn das würde ihn veränderlich machen, aber Gott verändert sich eben nicht. Er ist unveränderlich der Gleiche. So, warum sage ich das? Wenn also unser Gott ein Gott des Friedens genannt wird, dann ist Frieden nicht irgendein kleiner Bestandteil von ihm, sondern er ist Friede, das macht ihn aus. Er ist ganz und gar vollkommen Frieden. Damit wird sein ganzes Wesen ausgedrückt. So wie er die Quelle der Liebe, die Quelle der Güte, die Quelle der Wahrheit ist, so ist er auch die Quelle des Friedens. Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist unser Friede. Das ist seelsorgerlich wichtig, aber ich komme gleich jetzt darauf. Aber was ist das Gegenteil von Frieden? Streit, ja, Krieg, genau. Krieg, Hass, Unordnung, Chaos. Dort ist Gott nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel vom göttlichen Zorn reden, vom Zorn Gottes, dann reden wir hier nicht von einer weiteren Eigenschaft von Gott, weil er ja unveränderlich ist. Er ist einfach. Aber wir meinen damit auch nicht sein ihm eigenes Wesen, denn jemand, der vollkommen Liebe ist, könnte der vollkommen Zorn sein, nicht in unserem menschlichen Sinne. Aber wenn der Gott, der vollkommen ist, vollkommen Heiligkeit, vollkommen Herrlichkeit, wenn der mit Verderben zusammenstößt, um es mal so zu sagen, dann ist das aus unserer menschlichen Sicht, empfinden wir das als Zorn. Wir können das verzehrende Feuer seiner Heiligkeit und Herrlichkeit nur als Zorn bezeichnen, wenn es damit in Berührung kommt, weil das Böse in Gottes Gegenwart nicht bestehen kann, weil er eben in allem vollkommen ist. Und das, was nichts ist, was finster ist, das kann einfach nicht bei Gott bestehen. Aber, und jetzt komme ich zum springenden Punkt, aber das heißt eben nicht, wie ich schon einmal sagte, dass Gott, wie wir Menschen, von Gefühlswallungen hin und her geworfen wird, dass er launisch ist, dass er vielleicht leicht sauer wird, weil das ist eben nicht Friede. Gott ist nicht Chaos, Gott ist nicht Unordnung, Gott ist kein Durcheinander. Wie sagt Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und wenn die Bibel jetzt unseren unbegreiflichen und unbeschreiblichen Gott auch mit menschlichen Begriffen umschreibt, und wir kriegen immer wieder Fragen dazu, damit wir ihn ein bisschen besser einordnen können, dann heißt das aber nicht buchstäblich, dass unser Gott, wie wir Menschen ist, und dass er wirklich von den Ereignissen überrascht wird, dass er wirklich beleidigt wird, dass er wirklich jetzt die Fassung verliert und wirklich etwas bereut. Sie kennen wahrscheinlich diese Stellen im Alten Testament. Eigentlich jedes Jahr wieder kommt derselbe Brief in die Abteilung für Lehrfragen. Ja, Gott verändert sich nicht. Wieso steht es da, dass er etwas bereuen kann? Was bedeutet das? Sind Formulierungen für uns, weil wir einfach Menschen sind und menschlich denken. Aber Gott ist nicht menschlich. Und Gott lässt sich nicht von dem, was geschieht, überraschen und überrumpeln. Und dann regt er sich auf und explodiert, wie wir Menschen explodieren können. Das ist Gott nicht. Weil wir begrenzt sind, sind für uns auch chaotische Gefühle und Gedanken normal. Wir können überrascht und überrumpelt werden. Denn wir sind nicht einfach. Wir sind manchmal ziemlich kompliziert, ne? Aber Gott ist Gott und er ist vollkommen Friede. In ihm ist kein Streit, kein Chaos, kein emotionales Durcheinander. Und was heißt das dann für uns? Wo werden wir vollkommen zur Ruhe kommen? Wo werden wir vollkommenen Frieden erfahren? In uns selbst? In den Umständen, in den Ereignissen? Bei Gott, weil er Frieden ist. Wahren Frieden finden unsere Seele tatsächlich nur in Gemeinschaft mit unserem Gott. Wenn wir uns also demnach in der Praxis als Friedensstifter erweisen, dann nehmen wir in der Praxis Anteil an dem, was die göttliche Natur ist. Wir erweisen uns als Gottes Kinder, weil wir zu einem Ruhepol werden in einer chaotischen und dunklen Welt. Wir strahlen etwas von der göttlichen Schönheit aus. Streithähne, es tut mir leid, das muss ich so sagen, das sage ich auch mir selbst, auch wenn wir über fromme Dinge streiten, Streithähne entfernen sich von Gott, weil in ihm keine Finsternis ist. Die Friedensstifter nähern sich Gott, weil sie dadurch in dem Licht leben, das er ist. Wir dürfen für die Wahrheit einstehen, aber nicht für unser Ego. Und deshalb ist Friedfertigkeit für diejenigen, die in der Gemeinschaft mit Gott zunehmen und mehr Anteil an seiner Natur gewinnen wollen, nicht etwas Optionales, na gut, wenn mir danach ist, dann versuche ich auch friedlich zu den Menschen zu sein. Nein, es ist eine Notwendigkeit für unser geistliches Wachstum. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ja, wie bereits erwähnt, kann der Friede in einem Leben, das sich um Gott bemüht, unterschätzt werden. Doch womit beginnt jetzt der Apostel Paulus zum Beispiel seine Briefe immer wieder? Was wünscht er seinen Lesern zuerst, bevor er mit allem kommt? Gnade und Frieden von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Denn wenn wir nicht unter dem Frieden Gottes und in seiner Gnade stehen, dann ist all unser Ringen um die Seligkeit umsonst. Und Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1 zu 2 diese herrlichen Worte. Römer 5, 1 Vers 2 möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir was? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Unser Gott ist der Gott des Friedens und durch das Evangelium stehen wir im Frieden mit ihm. Und deshalb, und das ist so wichtig, vor allem wenn wir die Befehle Gottes in der Schrift stehen, Deshalb müssen wir uns nicht vor ihm fürchten oder Angst haben, wenn wir seine Hand im Glauben ergreifen, die er uns durch Jesus darbietet. Für das Glaubensleben ist dies von grundlegender Bedeutung. Gott streitet nicht gegen uns, wenn wir ihn lieben wollen und doch versagen. Er hasst uns nicht, wenn wir an seinen Sohn glauben und doch schwach sind. Er stürzt uns nicht ins Chaos, wenn wir die Gabe seines Heiligen Geistes annehmen und dennoch stolpern. Er ist Friede, und darum kämpfen wir den Kampf des Glaubens nicht aus Angst, sondern mit Zuversicht. In Gemeinschaft mit ihm, in Verbindung mit ihm dürfen unsere Herzen wirklich zur Ruhe kommen. Das ist kein leeres Versprechen oder eine fromme Phrase. Wer sich all seine eigenen Fehler zum Trotz mit Christus vereinen will, tritt nicht in die Gemeinschaft eines Gottes, der ständig sauer und zornig auf ihn ist, weil er mal wieder gestolpert ist, und ein Gott, der sich ständig aufregt, sondern er kommt zu einem Gott, der vollkommen Liebe, Güte, Erbarmen und Frieden ist. Es ist so, wie zum Beispiel Petrus in seinem Gruß andeutet im 2. Petrusbrief. Da spricht er von Gnade und Frieden in Fülle. Wodurch? Durch die Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Wenn wir nach Gott trachten und ihn wollen, dann erhalten wir seinen Frieden. Und das ist das ewige Leben. Die Erkenntnis Gottes, eben die Gemeinschaft, die Verbindung mit ihm. Wir trachten nach einem Gott, der uns friedlich gesinnt ist. Und wie wichtig das für das Leben als Christ ist, sehen wir auch anhand eines irdischen Beispieles. Wie wichtig ist Frieden? Ein irdisches Beispiel. Nehmen wir einmal an, wir wären reich und uns stünde alles zur Verfügung, was wir nur haben könnten. Jedes irdische und menschliche Vergnügen, das haben wir oder das können wir haben. Und wir haben dazu noch einen wunderbaren Ehepartner, wir haben großartige Kinder, wir können uns Diener leisten, also wir müssen niemals selber staubsaugen. Wir haben alles. Was bringt das, wenn der Krieg ausbricht? Was bringt das, wenn in diesem Haus Streit herrscht? Was bringt all das, was wir haben könnten, wenn kein Frieden da wäre? Es wird ja manchmal, vergeben Sie mir, dass ich das so sage am Rande, es wird manchmal auch in konservativen Kreisen verächtlich über die Flüchtlinge getan und gesagt, ja, das sind die reichen Leute, die können sich's leisten, darum kommen sie, also die können sich die Überfahrt leisten. Aber drehen Sie den Spieß mal um. Wieso geben Sie Ihre ganze Existenz hin, um ihren Reichtum in einem kriegserschütterten Land zu verlassen und hier arm zu werden, weil hier Frieden herrscht, noch, also äußerlich zumindest. Frieden ist ein Gut, das, ich denke, doch oft unterschätzt wird, gerade wenn man es hat. Ohne Frieden bringt alles nichts. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wenn wir um die göttlichen Tugenden, um die Seligkeit des Himmels ringen würden, ohne den Frieden Gottes oder ohne den Gott des Friedens, dann wäre das alles nutzlos. Das ganze christliche Leben wäre nur ein unerträglicher Krampf. Und das ist auch die große seelsorgerliche Not, und darum reite ich so darauf herum. Viele Christen stürzen in tiefe Täler, haben große Nöte, weil sie vergessen oder sich nicht bewusst sind, dass der Gott, nach dem sie trachten, ein Gott des Friedens ist und nicht ein Gott, der mit dem Schwert hinter ihnen her ist. Alles, was wir Gläubige tun, tun wir aus einer Position des Friedens heraus. Solange wir den Herrn lieben wollen, solange wir an ihn glauben wollen, solange wir auf ihn hoffen wollen, auch wenn wir keine Perfektionisten sind, solange müssen wir uns nicht fürchten, denn sein Friede steht über uns. Fürchten müssen sich diejenigen, die Gott ablehnen, die ihn ignorieren, die ihn nicht haben wollen. Aber das sind ja dann nicht diejenigen, die sich fürchten. Aber die, die ihn suchen, sie müssen keine Angst mehr haben. Jeder, der Gott sucht, sagt der Bibel, was? Wenn jemand mit zitterndem Herzen zu Gott kommt, was wird ihm dann gesagt? Fürchte dich nicht. Ja, und leider ist oft das Gegenteil der Fall, wie ich sagte. Ernsthafte Gläubige können eben in diese tiefe Täler fallen, weil sie auf die Lügen des Teufels reinfallen und mit der Angst kämpfen, sie sei nicht gut genug für Gott. Sie vergessen vielleicht, dass Gott Friede ist. Sie leben, ob bewusst oder unbewusst, mit der falschen Annahme, dass Gott mal so und mal so ist. Dass er eben nicht einfach ist, sondern von den Launen hin und her geworfen wird, wie wir Menschen. Das ist auch ein Problem, es ist nicht ein Problem, dass Gott Vater genannt wird. Er ist der vollkommen ultimative Vater. Aber wenn wir jetzt mit Vätern aufwachsen, die launisch sind, also ich hatte das Vorrecht, nicht so aufzuwachsen, aber wenn wir so aufwachsen, und dann hören Gottes Vater, dann ist vielleicht im Unterbewusstsein dieses Bild da von diesem zornigen Mann, der sich ständig aufregt, wenn ich seinem hohen Maßstab nicht genügen kann. Aber Gott ist nicht so einer, der mit dem falschen Bein aus dem Bett aussteigt und dann mal diejenigen, die ihn suchen, verachten und mal annimmt und wir wissen nicht, woran wir bei ihm sind. Das ist Gott nicht. Er ist immer Friede. Manche Christen, und ich habe mir dann auch überlegt, woran liegt das? Manche Christen reagieren überaus allergisch, wenn sie mit den Forderungen Gottes konfrontiert werden. Bloß nicht von Heiligkeit reden, das ist gesetzlich. Ja, nicht sagen, was wir tun sollen. Vielleicht steht dahinter ein falsches Gottesbild. Erlauben Sie mir das zu sagen. Ihr Gott ist vielleicht nicht Friede, sondern reizbar und launisch. Und so fürchten Sie sich, wenn Sie die göttlichen Befehle hören. Die göttlichen Befehle, die eigentlich unsere Seele heilen sollen. Weil es ist gut für uns, was Gott befiehlt. Aber wir sehen nur das Unmögliche, dass wir nämlich aus uns selbst heraus Gottes Maßstab nicht genügen können. Und dann meinen wir womöglich, dass Gott unablässig sauer auf uns ist, weil wir nicht so sind, wie er es verlangt. Aber das ist nicht der Gott, der sich durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha offenbart hat. Ja, er widersteht wen, sagt Jakobus? Den Hochmütigen, die meinen, sie hätten den guten Arzt nicht nötig. Aber er empfängt jeden Sünder mit offenen Armen, der sich ihm mit demütigem Herzen naht. Er ist Friede und er wird nicht von unseren Schwachheiten überrascht und erregt. Im Gegenteil, er will ja unseren Mangel ausfüllen. Er will die Wunden unserer Seelen heilen und er will uns in seinen Frieden führen. Bitte, wenn Sie die Befehle der Schrift lesen und der Apostel und unseres Herrn Jesus, denken Sie an einen Gott des Friedens. Und deshalb sind gerade die Friedensstifter selig, denn sie werden in der Praxis zu dem, was Gott für das Wohlergehen seiner Geschöpfe wünscht. Es ist die überfließende Liebe Gottes, die uns zur Glückseligkeit der Friedfertigen ruft. Liebe ist es, was hinter den Geboten und Anordnungen Gottes steht, weil er weiß, was wir brauchen, was gut für unser Leben ist. Es ist nicht, wenn ich das mal so sagen darf, irgendeine Art von kosmischem Sadismus. Bitte, Gott meint es gut mit seinen Geschöpfen und wenn er uns etwas befiehlt, dann tut er das, weil das gut für uns ist. Gott will seine Kinder nicht plagen, sondern sie immer mehr mit dem vollkommenen Leben, immer mehr mit sich selbst vereinen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und wie ich ja schon bei der Seligkeit derer, die rein sind im Herzen, versucht habe zu erklären, Jesus redet da nicht nur über den Himmel, der irgendwo in weiter Ferne liegt, sondern er redet auch über das Hier und Jetzt. Er will uns das vollkommene Leben schenken. Leider denken wir dann immer an materielle Güter. Aber Gott will uns noch viel mehr, viel Besseres, viel Höheres schenken. Etwas, was eben nicht vergeht. Etwas, was nicht von den Umständen hin und her geworfen wird. Etwas, das bleibt in Ewigkeit. Nämlich dieses Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und das ist ein Leben, in dem was regiert? Der Friede. Der Friede Gottes. Und der Gott des Friedens will, dass sein Friede in einer solchen Fülle bei uns vorhanden ist, dass wir damit auf andere, davon andere abgeben können. Denn eine Frage, können wir etwas geben, was wir selber nicht haben? Ja, ein klares, deutliches Nein. 100 Punkte? Nein, das geht nicht. Wenn er uns also aufruft, Friedensstifter zu sein, aber in unserem Herzen regiert das Chaos, Hass, Streit und Unordnung und wir können unsere Geschwister nicht einmal in die Augen sehen, weil sie uns nicht passen, dann können wir natürlich auch keine Friedensstifter sein. Aber wenn unsere Beziehung zum Herrn stimmt und damit auch zu unseren Mitmenschen, dann wird sein Friede in uns überfließen und dann können wir diesen Frieden weitergeben. Und das erweist uns als Kinder Gottes. Das ist für uns Seligkeit, für unser Inneres, aber es ist auch für unsere Nächsten Seligkeit. Wenn Sie wissen, wenn ich zu René gehe, muss ich keine Angst haben, dass er explodiert, wenn er mal mit dem schlechten Bein aufgestanden ist, sondern er ist friedlich wie sein Herr. Ich arbeite dran. Aber ich bin wie alle Menschen, denke ich. Wir sind nicht vollkommen, aber wir können nach dem streben, weil Gott das Beste für uns will. Gott wünscht deine Fülle, nicht deinen Mangel, geistlich gesehen. Und das steht hinter den Seligpreisungen. Es ist das Prinzip unverschämt großer und selbstloser Liebe. Sein Friede soll in dir überfließen, damit du es anderen weitergeben kannst. Das ist das glückselige Leben eines Kindes Gottes. Ein Leben im Frieden. wo wir auch gehen und stehen, wo wir auch sind, in uns, über uns, neben uns, auf uns, bei uns, um uns herum, ist der unerschöpfliche Friede unseres Gottes, der jegliches Verstehen übersteigt und der alles im Himmel und auf Erden mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten, vereint hat. Erlaubt es mir einmal frei nach König David zu sagen, es ist frei formuliert. Gott, wohin kann ich fliehen vor deinem Frieden? Wenn ich hinaufstiege zum Himmel, dort ist dein Friede. Wenn ich mich lagerte in der Unterwelt, siehe, da ist dein Friede. Nehme ich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würde dein Friede mich erreichen und ergreifen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich verschlingen und das Licht um mich soll Nacht sein. Auch die Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die Finsternis. Denn dein Friede ist da. Das ist bildlich gesprochen. Da, wo unser Herr ist, da ist auch sein Friede. Und jemand sagte einmal, der es verstanden hat, was das bedeutet. Und ich hoffe, Sie verstehen, was ich jetzt sage. Ich wäre lieber in der Hölle, wenn dort Jesus ist, als in einem Himmel ohne Gott. Das geht natürlich logisch nicht. Aber das ist bildlich gesprochen. Denn da, wo Gott ist, da, wo unser Herr Jesus ist, da ist Friede. Da ist das vollkommene Leben. Da sollen und wollen wir sein. Und demnach steht eben hinter der Seligpreisung der Friedfertigen oder hinter dem Befehl, wie es Paulus formuliert, Römer 12, Vers 18, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Dahinter steht die Seligkeit eines göttlichen Lebens. Wahre Weisheit zeigt sich darum in unserer Bereitschaft zum Frieden. Und das möchte ich auch erwähnen als Anwendung, was der Jakobus darüber schreibt. Er schreibt in Kapitel 3 des Jakobusbriefes von Weisheit. Und er definiert auch, was wahre himmlische Weisheit ist. Er beginnt damit mit einem Wort, das ich sehr herausfordernd finde. Er beginnt damit, er sagt, es soll nicht viele unter uns Lehrer werden, denn ihr werdet ein schwereres Urteil empfangen. Wer andere lehrt, wird im Gericht auch schwerer beurteilt werden. Sobald wir also unseren Mund auftun und jemanden belehren, werden wir auch mit diesem Maß gemessen werden. Und nun sagt unser Herr Jesus über die Kleinen, und da meint er auch die Kleinen im Glauben, wer ihnen Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wird und er ins äußerste Meer geworfen wird. Das sagt unser Friedefürst. Und worum geht es denn bei diesem Anstoß zur Sünde, um Ärgernisse? Und das erklärt Jakobus in diesem Text, wenn er die göttliche Weisheit im Vergleich mit teuflischen Lehren wie folgt beschreibt. Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Lese ich einmal vor, Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Also wer hält sich für weise und verständig, für fähig, andere zu belehren? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die wahre Lehre Gottes und die wahre Weisheit vom Himmel erkennen wir dort, wo wir durch unser Verhalten und durch unsere Worte Frieden sehen und stiften. Wer nur zu Neid und Eifersucht und Streitsucht reizt mit seinen Worten oder seinem Tun, oder wer selber in seinem Herzen die Selbstsucht und Streitsucht trägt, der ist ein Heuchler, sagt Jakobus, und hat die göttliche Weisheit nicht in sich. Für ihn wäre es dann, um es mit den Worten unseres Herrn zu sagen, besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Wenn die Dunkelheit in unserem Herzen regiert und wir das weitergeben, das wäre furchtbar. Aber Jakobus sagt, wahre himmlische Weisheit finden wir dort, wo der Friede regiert. Ja, aber, ließe sich jetzt doch einwenden, Jesus selbst hat doch gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Sind wir damit schon fein raus? Nein, Wie gesagt, Paulus sagt ja, dass wir Frieden mit allen Menschen halten sollen. Und jetzt kommt der Zusatz. Was sagt er? Soweit es euch möglich ist. Soweit es euch möglich ist. Jesus ist der Friedefürst. Er versöhnt und vereint jeden mit Gott, der es will. Und egal in welchem Zustand wir sind, sobald wir Gott suchen, öffnet er seine Arme. Aber, und das ist eben der springende Punkt, nicht jeder will. Und das verursacht den Unfrieden, das Schwert. Denn an Jesus scheiden sich die Geister, auch im praktischen Leben, sogar unter denen, die sich Christen nennen. Wir wollen wohl in den Himmel, aber wollen wir auch wirklich in der Praxis mit dem Herrn des Himmels vereint werden? Jesus sagt damit nicht, dass er seinen Nachfolgern das Schwert in die Hand gegeben hat, sondern er sagt damit, dass sie unter dem Schwert leiden werden, wenn sie sein Evangelium verbreiten. Und das wird auch das Thema der letzten Seligkeit sein, wo es dann um die Seligkeit der um der Gerechtigkeit willen Verfolgten geht. Wer hier auf dieser Welt, die unter der Macht des Bösen steht, den Gott des Friedens vertritt, wird mit Verfolgung, Hass und Ablehnung rechnen müssen. Und die traurige Realität ist, dass viele den Frieden, das Gute und die Liebe ja Gott selbst gar nicht haben wollen. Sie möchten lieber seine Geschöpfe, seine Schöpfung und vor allem sich selbst verehren, anstelle des Schöpfers, der gepriesen ist in Ewigkeit. Wir sprechen ja oft über die Welt da draußen, aber das ist eben auch etwas, was in der Gemeinde, der sichtbaren Gemeinde der Fall ist. Wenn wir in die Kirchengeschichte reingucken, und das begrenzt sich nicht nur auf die Konfessionen, die wir nicht mögen, sondern auf alle. Oft werden diejenigen verfolgt, die wirklich mit ihrem Herrn leben, von denen, die denselben Glauben bekennen oder bedrängt. Und Paulus sagt über solche, und er redet hier über Namenschristen, ihr Ende ist Verderben, ihr Gott der Bauch, und ihre Ehre besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn. Und darum müssten wir, soweit es uns möglich ist, das Evangelium des Friedens dem entgegenhalten. Wir können gar nicht anders, denn tun wir das nicht, sondern wenn wir selbst Streitsucht, Hass, Dunkelheit und Chaos und Neid und Eifersucht verbreiten, also kurz unser Ego, dann zeigen wir damit auch nur, dass unser Gott der Bauch ist und dass auch nur unsere Ehre in unserer Schande besteht und auch wir nur bloß Irdisches im Sinn haben. Und dann vertreten wir, sagt Jakobus, und das hat mich überführt, das sage ich Ihnen ehrlich, dann vertreten wir nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, weltliche, teuflische Weisheit. Der Wille zum Frieden, der Wille zum Frieden ist ein untrügliches Zeichen für unsere Gotteskindschaft. Ja, aber wie werden wir nun in der Praxis zu Friedenstiftern? Paulus sagt, dieses berühmte Wort in Galater 5, die Frucht des Geistes, also des Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Da der Apostel hier von Frucht spricht, meint er, dass Liebe, Freude, Friede und all die anderen genannten Dinge aus einem Leben hervorsprießen, das vom Heiligen Geist erfüllt wird. Aber wie kommen wir jetzt zu einer solchen Art von Lebensführung? Die Antwort ist verhältnismäßig einfach. Wir gewinnen die Frucht, indem wir uns um die Frucht bemühen. Wenn ich wieder aus dem Erntedank das Beispiel eines Bauers nehmen darf, wenn der Bauer sitzen bleibt und nicht sät und nicht bewässert und nicht pflügt und nicht erntet oder also nichts tut mit seinen Feldern, wie großartig wird dann seine Frucht sein? Sie wird nicht vorhanden sein, weil er ja nichts getan hat. Darum all diese Befehle in der Heiligen Schrift. Werdet Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder und wandelt in der Liebe, sagt Paulus. Wir tun in Demut und Bescheidenheit das, von dem wir wissen, dass Gott es gerade in diesem Moment von uns will, soweit wir es erkennen. So vereinen wir uns mit seinem Frieden und so wird auch sein Friede in unserem Leben ausstrahlen und die Frucht wird aufgehen. Das ist der Weg der Seligpreisungen, wenn wir uns aktiv nach dem ausstrecken, was Gott für unser Leben will, denn er wird uns damit auch überreich beschenken. Denn er ist Liebe, unser Gott ist nicht knausrig. Er erwartet von uns ja sogar, sagt Petrus, dass wir Anteilnehmer an seiner göttlichen Natur werden. Da uns seine göttliche Macht alles geschenkt hat, was für unser Leben und für unsere Frömmigkeit oder Gottesfurcht gut ist. Und dann geht Petrus weiter. Darum, weil das so ist, weil uns Gott alles geschenkt hat, darum setzt alles daran oder allen Eifer, mahnt er, um euren Glauben mit der Tugend zu verbinden. Mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Bruderliebe und mit der Bruderliebe die Liebe. Wenn dies nämlich bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit, wie die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also das ist eine Stelle, die eine eigene Auslegungspredigt benötigt. Aber was sagt Petrus? Ihr wollt von eurer Trägheit und Fruchtlosigkeit befreit werden? Dann seid jetzt eifrig und bemüht euch um die Tugend. Denn Gott hat euch ja schon beschenkt. Und aus solch einem Leben, das sich eifrig um das Wesen Gottes bemüht, entsteht auch die Frucht des Friedens, denn Gott ist unser Frieden. Er beschenkt uns, sagt Paulus, mit unendlich viel mehr, als wir erbitten oder erdenken könnten. Aber dieses Geschenk müssen wir eben auch annehmen. Das heißt, wenn ich es mal ganz plastisch ausdrücken darf, wir müssen es auspacken und wir müssen es einsetzen, verwenden. Wenn wir es nur rumstehen und verstauben lassen, wenn wir nur darüber reden, aber es nicht verwenden, also nicht in Gemeinschaft mit dem geschenkten Leben, ja, dann bringt es uns auch nicht so viel oder nichts. Der Psalmist, er weiß, Psalm 119, Vers 165, und damit komme ich zum Schluss, Frieden in Fülle empfangen die, die dein Gesetz oder deine Weisung lieben. Für sie gibt es kein Straucheln oder keinen Anstoß zum Straucheln. Unsere Weisung ist der neue Bund, alles, was Christus offenbart hat. Das heißt, echter Friede, die Fülle des Friedens, entfaltet seine Wirkung in einem Leben, das mit der göttlichen Weisung übereinstimmt. Gott ist Friede. Und so ist alles, was er uns sagt und befiehlt, auch Frieden. Wenn er sagt, flieht vor der Unzucht, darf ich das den etwas Jüngeren sagen? Ich war auch mal jung, ich bin es immer noch ein bisschen. Aber man ändert sich wirklich mit dem Alter, das ist tatsächlich so. Die Kämpfe, die ich früher hatte, sind jetzt weniger und dafür gibt es neue. Also das Kämpfen geht nie aus. Wenn also Gott euch sagt, bleibt fern von all dem Dreck in der Welt, dann tut er das nicht, weil er euch irgendein Vergnügen vorenthalten will, sondern weil er euch das vollkommene Leben geben möchte. Den wahren Frieden, der bleibt. Und dieser Friede zeigt sich eben in einem Leben, in dem unser Herz immer mehr danach trachtet, mit Gottes Herz übereinzustimmen. Wahre Friedensstifter sprechen in allem zum Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oder nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ihre Herzen sind bei Gott, ihr Leben ist gebunden am Band des Friedens. Denn ihr Schatz ist im Himmel, von wo sie auch ihren Herrn und Erlöser erwarten. Sie sind die Freudenboten, die Frieden ankündigen, frohe Botschaft bringen und Heil verheißen, weil sie der Welt mit allem, was sie sind und tun und sagen, zeigen, der Gott des Friedens ist König. Das war frei nach Jesaja 52, Vers 7. Und deshalb werden sie für immer Kinder Gottes, des Vaters, Miterben des Sohnes Christus und Tempel des Heiligen Geistes genannt werden. Und sie werden in Gottes glückseligem Frieden ruhen, für alle Zeit und in Ewigkeit. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Gott des Friedens bist und dass es dein Wunsch ist, uns völlig in diesen Frieden auch zu führen, dass unser Inneres, unsere Seele zur Ruhe kommt und in dir ruht, Herr. Und ich bitte dich, hilf einem jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir erkennen, worauf es ankommt im geistlichen Leben, in unserem Alltag, dass wir uns immer mehr nach dir ausstrecken und dass dein Friede in uns überfließen darf. Ich danke dir, dass dein Wort niemals leer zurückkommt und dass du auch das, was du angefangen hast, auch zu Ende führst, auch in unserem Leben, Herr. Segne uns, Herr, denn ohne dich können wir nichts tun. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Röne Malgo sprach im 9. Teil seiner Serie über die Seligpreisungen aus der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5 über das Thema Was bedeutet die Glückseligkeit der Friedensstifter? Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.